brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Wir leben in einer Zeit, in der Kommunikation scheinbar grenzenlos skalierbar geworden ist. Content rund um die Uhr, KI-generierte Kampagnen, automatisierte Customer Journeys, Performance in Echtzeit. Und gleichzeitig investieren Unternehmen immer noch viele Millionen in etwas, das alles andere als skalierbar ist: Live-Events. Menschen reisen an, Räume werden gebaut, Bühnen inszeniert, Technik aufgefahren. Ein einziger Abend kann so viel kosten wie eine mittlere Digitalkampagne. Die strategische Frage lautet also, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ist der ROI solcher teuren Kontaktpunkte wirklich gerechtfertigt? Oder ist das emotionale Nostalgie in einer doch eher datenkontrollierten Welt? Und noch eine Stufe weiter gedacht. Welche Rolle spielen Live-Erlebnisse in Zeiten von KI eigentlich? Sind Events ein Relikt aus einer analogen Ära oder vielleicht gerade deshalb einer der letzten Orte echter Aufmerksamkeit? Denn während digitale Kommunikation beliebig reproduzierbar ist, ist eine physische Begegnung einzigartig, unwiederholbar, nicht vorspulbar. Aber reicht das als Begründung? Genau darüber werde ich heute mit meinem Gast sprechen, einem der erfahrensten Köpfe im Bereich Live-Kommunikation. Kolja Dahms ist CEO der Fock-Dahms-Gruppe und beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten mit der Frage, wie Marken durch reale Begegnungen Wirkung entfalten oder eben verpuffen. Wir wollen heute nicht über Event-Deko sprechen, sondern über Strategie, über Wirkung, über Effizienz und über die Zukunft von Live-Interaktionen als Teil eines integrierten Brand-Experience-Systems. Kolja, ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch stattfindet. Willkommen bei Markenkraft.
Olaf, vielen Dank für die Einladung.
Ich starte immer gern mit dem Menschen hinter der starken Marke. Deshalb die Frage an dich auch, die ich allen stelle. Wo bist du aufgewachsen und womit hast du dort dein erstes Geld verdient?
Ja, ich bin tatsächlich in Wuppertal aufgewachsen. Das muss ich jetzt für deine Hörerinnen und Hörer, die nicht so aus Nordrhein-Westfalen kommen, kurz erklären. Da gehören die Vororte Düsseldorf und Köln zu. Und dort hat mein Vater vor 50 Jahren diese Agentur gegründet. Und mein erstes Geld habe ich tatsächlich verdient, sehr zur nicht ganz so Begeisterung meiner Eltern, als Zauberkünstler. Weil ich dann Zaubershows für Kinder und Erwachsene gemacht hatte und das dann natürlich mit, ich weiß gar nicht wie alt ich war, 13, 14, ganz toll fand und da gefühlte Unsummen mit verdient habe, zumindest im Verhältnis zum damaligen Taschengeld.
Ja, wow, das ist ja wie, also wenn ich jetzt dein Biograf wäre und sage, wir brauchen jetzt eine PR-Story, um zu erklären, wie du eigentlich eine der führenden Eventagenturen in Deutschland führst, dann hätte ich gesagt, ja, wir brauchen irgendwie einen Beginn auf der Bühne. Aber es war tatsächlich so. Also von Anfang an Event und Schaustellerei, um es mal so zu sagen.
Ja, absolut. Ich merkte dann natürlich schnell, als ich älter wurde, dass, wenn man nicht mehr diesen Kiddie-Bonus hat als Zauberkünstler, dass ich doch gar nicht so gut wäre für eine internationale Karriere und habe dann mal schnell entschieden, doch was studieren zu gehen.
Das verbindet uns beide, weil ich habe vor ewigen Zeiten mal, als meinen Eltern erzählt, ich müsste in Brüssel unbedingt Französisch studieren. Und habe in Wirklichkeit dort auf der Straße jongliert. Ich habe Straßenshows gegeben und mit meiner heutigen Frau damals zusammengelebt. Und das war eine wunderbare Zeit. Und rückblickend, da können wir mal kurz gemeinsam drauf reflektieren. Also meine Erfahrung ist, dass man in diesen Momenten aber sehr, sehr viel lernt, was später im Leben immer wieder mehr Sinn macht. Und ich finde, bei Zauberei würde ich jetzt mal spontan assoziieren, du beschäftigst dich ja mit der Wahrnehmung von Menschen. Was nehmen sie wahr? Was erinnern sie? Und wie kann ich sie verblüffen oder Erwartungshaltungen übertreffen?
Absolut. Und ich erinnere mich sehr wohl an eure Präsentation an der Uni Wuppertal, die du dann mit einer Jonglage-Nummer beendet hast, was sehr, sehr beeindruckend war. Und ich praktiziere das gar nicht mehr so aktiv, auch wenn ich jetzt gerade dazu gezwungen werde, zum 8. Geburtstag meiner Tochter mal wieder Zaubersachen aus dem Keller zu entstauben.
Hm. Aber es ist schon spannend. Also ich habe schon einige Zauberer getroffen und viele von denen haben sehr, sehr viel Wissen über Wahrnehmungspsychologie, lesen sehr, sehr gern hier Behavioral Economics, also so dieses Thema Framing-Effekte, Priming-Effekte spielen ja in der Zauberei auch eine Rolle. Wann war für dich so das erste Mal so ein Moment bei der Zauberei, wo du sagtest, okay, wow, das ist ja, ich tue genau das Gleiche auf eine ganz leicht andere Weise und ich erziele damit einen viel, viel größeren Effekt?
Also es ist tatsächlich heute in jeder Präsentation spürbar. Allein dieser Moment, das Publikum mitzunehmen zu Beginn, dass man sich darauf einlassen muss und genau diesen Moment mitzunehmen und auch diese Nervosität, die dazugehört, das begleitet einen heute noch. Ja. Auch bei jedem Vortrag und jeder Event-Konzeptpräsentation.
Ich muss da trotzdem nochmal dran bleiben, weil das so toll ist, weil das ja viel über dich sagt. Was hat dich denn motiviert, überhaupt zu trainieren und zu zaubern? Was war so der Auslöser?
Ich bin da tatsächlich zufällig reingerutscht, weil ich einen französischen Zauberkünstler kennengelernt hatte. Und von ihm habe ich dann sehr viel gelernt und dann mit einem Freund zusammen dann tatsächlich gesehen, dass, oder auch gemerkt, dass man dann mit, zumindest in der damaligen Zeit, vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich weder singen, tanzen noch irgendwas anderes konnte, dass man da dann andere Menschen mit beeindrucken und unterhalten konnte und dass das Menschen Spaß machte. Hm. Und was mir dann direkt aufgefallen ist, und das verfolgt mich bis heute, deswegen so für die eigenen Kinder zu zaubern, dass Kinder ein sehr viel kritischeres Publikum sind als Erwachsene. Da wird schon höflich applaudiert und man schaut zu, aber Kinder sind da sehr viel direkter, sehr genauer und sind ein deutlich anspruchsvolleres Publikum.
Die lassen sich auch noch gerne bezaubern. Ja, das ist
absolut.
Ja. Und das ist ja perfekt, die perfekte Vorlage dann in das Thema Event. Also wie bist du dann, also wann das, aber nochmal kurz mit dem Thema, das war ja sozusagen so im privaten Umfeld, hier habe ich ein bisschen Geld verdient und da was gemacht. Was war so das echte Geld, das erste, was du so verdient hast?
Ja, das war auch tatsächlich echtes Geld.
Ja, das glaube ich. Also im Verhältnis zum Taschengeld.
Nein, nein. Ja. genau. Nein, tatsächlich habe ich dann während meines Studiums angefangen, im Softwarebereich Dinge. Ich war bei einer Düsseldorfer Company, die ersten Datenbanken für Windows verkaufte.
Okay, aber da müssen wir jetzt nochmal kurz drauf doppelklicken. Echtes Geld, weil das echte Geld war ja damals noch D-Mark. Wie viel hast du denn genommen für so einen Auftritt als Jugendlicher?
Das ist, also tatsächlich hatte ich in den Peaks 600 D-Mark bekommen für einen Auftritt.
Nein.
Und das war dann natürlich eine Größenordnung, die so faszinierend hoch war. Ja. Klar, das passierte dann nur, ne, alle paar Wochen, alle paar Monate. Aber,
ja, aber für einen Jugendlichen war das ja der Hammer. Also,
genau.
Ja, da musst du aber schon richtig gut gewesen sein. Da musst du schon eine echte Show gehabt haben. Das bezahlst du ja nicht für ein 0815-Produkt, oder?
Ja, zu der damaligen Zeit und dann ein Jugendlicher, der damit auf der Bühne steht, vielleicht. Aber ich vermute, es hängt wirklich damit zusammen, dass das der richtige Zeitpunkt war und man da wahrscheinlich auch zu anderen Zeiten, nicht? Da gab es ja auch nicht so viel YouTube-Specials, wo ich mir heute die besten Zauberkünstler der Welt die ganze Zeit anschauen konnte, sondern da setzte man mehr auf live und
da hast du natürlich recht.
Dann wurde man per Mund-zu-Mund-Propaganda immer weitergereicht. Ja. Aber um das abzurunden, meine Eltern, mein Vater war da gar nicht so begeistert von, weil ich das natürlich faszinierend sah und auch sah, dass oder auch das Gefühl hatte, da könnte man ja von leben und das kurze Schockmomente verursachte, dass ich dachte, Mensch, ich könnte jetzt Kleinkünstler werden und dann aber schnell merkte, dass das doch sehr endlich wäre und ich dann doch hätte sehr viel mehr dafür tun können oder tun müssen, um das in die nächste Stufe zu bringen.
Das ist ja lustig. Wir sind ja genau gleich alt, haben wir kürzlich festgestellt, weil genau diese Phase habe ich auch durchlebt. Ich habe ja dann meinen Eltern tatsächlich gesagt, also ja, so hier professionell jonglieren, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich angefangen mit Jonglierbällen zu handeln. Und das war jetzt auch nicht so repräsentativ. Was macht denn dein Sohn eigentlich so? Der handelt mit Jonglierbällen. Also ich kann die Schweißperlen auf der Stirn deines Vaters ganz gut nachvollziehen. Und dann hast du aber die Kurve noch genommen. Du bist ja relativ früh dann auch in das Eventgeschäft eingestiegen. Wie ist das dann dazu gekommen?
Ja, interessanterweise ja noch zu einem Zeitpunkt, wo der Begriff Event noch gar nicht so geprägt war. Ich erinnere mich, früher, wenn alle anderen Kinder in der Schule erzählen konnten, welche coolen Berufe ihre Eltern hatten, habe ich dann erläutert, dass mein Vater direkte Kommunikation für definierte Zielgruppen macht, weil es dort die Begriffe gerade im Corporate-Bereich, wenn ich heute von Corporate Events oder meine Kids sprechen heute davon, Papa ist Eventmanager, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Früher waren das ja noch Tagungen, Messen, Kongresse. Der Begriff Event, der kam tatsächlich erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre im deutschen Sprachgebrauch auf.
Ja, das stimmt. Und interessanterweise ist ja das Bergische Land, wo wir beide herkommen, so ein Cluster geworden für Event. Kannst du ein bisschen über die Historie, wir sind ja hier ein Bildungspodcast, der Beginn der Eventbranche in Deutschland, warum ist der gerade so konzentriert im Bergischen Land auch gewesen?
Tatsächlich gab es da zwei Agenturen. Wir sind eine davon gewesen, die angefangen haben, das begann, vielleicht muss ich kurz ausholen, mein Vater war Fotograf und hat dann mit Kodak zusammen eine Technologie nach Deutschland geholt, wie man Bilder, Fotos, Dias auf riesige Flächen bringen konnte. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute nehme ich einfach einen Beamer, stelle den auf und schließe einen Computer an und fertig. Aber das wäre früher nur mit 35mm Film.
Ach so, das war eine Projektionstechnik. Okay,
ja, genau, verstanden. Also eine Dia-Projektionstechnik aus unzähligen Dia-Projektoren zusammengesetzt, die dann gemeinsam ein Bild ergaben. Und so konnte ich ganze Häuser, Wände, ganze Hallen bespielen. Und damit begann das Ganze, dass diese Technologie immer mehr eingesetzt wurde bei Kongressen, bei Tagungen, auf Messen. Und dann tauchte irgendwann die Frage auf, könnt ihr nicht mal auch euch um den Rest kümmern? Also die Logistik, wie die Menschen da hinkommen, die Einladung, die Busse, das Hotel. Und dann wurden wir zur Eventagentur, wie man heute rückblickend sagen würde.
Interessant. Und die andere Agentur, die ich auch noch kenne, deren Namen natürlich jetzt hier nicht genannt wird, obwohl es kein Konkurrent mehr, weil die gibt es nämlich gar nicht mehr, sie hießen ja Kogak. Ja, doch, ich nenne den Namen doch, weil da steckte irgendwas auch mit Kongress und Gastronomie oder sowas drin. Wo kam der Name nochmal her? Das war,
ich glaube, Kongressagentur als Abkürzung. Und das war eine sehr renommierte Agentur aus Solingen, der wir jetzt in den Beginnzeiten tatsächlich sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Ja. Und das hat sich dann irgendwann, haben dann Wuppertal und Solingen beschlossen, dass man den Part des anderen auch können. Und dann haben sich die Wege getrennt, aber das war eine sehr schöne Zeit. Und da muss man sagen, durch die Schule beider Agenturen sind sehr, sehr viele Menschen gegangen, die auch heute in der Branche immer noch eine große Rolle spielen. Und das war tatsächlich ein sehr liebgewonnener Wettbewerber.
Ihr wart also die Springer und Jacobi der Eventbranche.
Das kann man so sagen, und es ist tatsächlich so, dass dadurch sich dieser Nukleus um Wuppertal herum gründete, und tatsächlich vor 25 Jahren waren 80% der Events in Gesamteuropa wurden von Agenturen aus unserer Region umgesetzt.
Ja, crazy. Und ihr macht das immer noch, und zwar sehr erfolgreich und sehr groß. Und um die Diskussion so ein bisschen in Gang zu bringen, mal etwas provokativ gefragt, Hand aufs Herz. Also ist Event nicht der ineffizienteste Touchpoint im Marketingmix überhaupt, wenn ich doch das gleiche Budget in Millionen digitale Kontakte stecken kann? Warum soll ich 500 Leute einladen, in einen Raum stecken und nach einem Tag ist alles vorbei und eventuell geht da an dem Tag auch noch irgendwas schief? Das ist ja ein Riesenrisiko. Ja?
Theoretisch schon,
wenn man mit den falschen Partnern arbeitet. Aber gehen wir mal da so rein. Wie würdest du einem CFO, ne, nehmen wir nicht den CEO, einem CFO, der so auf Event blickt, was würdest du dem erzählen?
Es ist tatsächlich, wenn ich einen Tausender Kontaktpreis vergleichen würde, dann würden wir wahrscheinlich als Disziplin den Preis bekommen für die kostenaufwendigste Maßnahme. Aber es gibt tatsächlich keine andere Disziplin, und das spüren wir ja gerade, die so extrem wächst. Und das ist ja eigentlich komisch, nicht? Die Welt wird immer digitaler und immer mehr Marketingbudgets werden in Richtung Live-Event geswitcht. Weil man eben genau spürt, dass man beim Event etwas erreichen kann, was ich im Digitalen nicht erreichen kann. Und diese Wirkung, diese Effekte, diese, du nennst es die Leuchttürme der Marke, die ich dort nutzen kann, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, die gibt es in keiner anderen Disziplin der Kommunikation.
Und wie macht man das dann messbar? Das ja, erzählt sich ja gut, ja, ist ein Leuchtturmerlebnis, ist ganz toll. Aber wie betrachtet man dann den ROI? Also wenn dann die Firma sagt, okay, sollen wir das wirklich in die Hand nehmen, das Geld? Lohnt sich das? Was sind so die Faktoren, die da reinspielen?
Ja, das Spannende ist, wir setzen tatsächlich schon früher an, bevor wir das Ganze erst messbar machen und nachher uns die Zahlen anschauen, dass wir mit einem Modell, was wir digitale Doppelgänger nennen, vorher schon mal die Zielgruppe duplizieren, um genau zu schauen, erreichen wir mit dem Event, mit der Maßnahme überhaupt unser eingesetztes Ziel. Und wenn wir das geplant haben, dann geht es in einen klassischen ROI-Prozess, also Return on Investment, wo wir dann natürlich tatsächlich messen, ob das, was wir uns vorgenommen wurde, auch erreicht wurde.
Und was will man erreichen mit Events? Was ist denn der Grund, warum man Events veranstaltet?
Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Und das kann je nach Event komplett unterschiedlich sein, welche Zielgruppe es sind. Wir sind ja unterwegs im Corporate-Event-Bereich. Und das kann, wenn ich die Zielgruppe interne Führungskräfte habe, kann das sein, dass ich sie gerne möchte, dass alle internen Führungskräfte hinter der neuen Strategie stehen, dass ich dort für Kunden, Journalisten ein neues Produkt vorstelle und im Endeffekt möchte, dass die Menschen, die dort im Publikum sitzen, dieses Produkt nachher bewerben, verkaufen oder davon begeistert sind. Oder in unterschiedlichsten Bereichen, dass ich kulturelle Prozesse, dass ich Prozesse, um Communities enger zusammenzufügen, genau diese Chance nutze. Und das spüren wir gerade in dem Bereich, dass es viel, viel mehr interne Events gibt, als das noch vor Jahren der Fall war.
Wie ist das Verhältnis so zwischen internen und externen Events?
Das ist unterschiedlich. Natürlich, externe Events sind meistens, weil das führt ja dazu, dass externe Kunden nachher Geld für Produkte oder Leistungen ausgeben, dass dort mehr investiert wird für die Einzelmaßnahme. Aber die internen Zielgruppen spielen tatsächlich eine große Rolle. Und ich würde sagen, bei großen Unternehmen, für die wir alle Events umsetzen, das bestimmt 50% der Projekte auf interne Zielgruppen ab.
Okay, also größere Budgets extern, aber von der Menge.
Aber die Anzahl, genau. Der Hintergrund ist natürlich ganz klar der. Wir kennen das, je mehr Menschen im Homeoffice stehen und weniger die Teeküchengespräche haben, muss ich diese Momente natürlich zu anderen Situationen zusammenbringen. Und das mache ich mit Events heute.
Das wäre genau meine Frage gewesen, wie du dir das erklärst. Aber du hast gerade die Erklärung geliefert. Das heißt also, nach der Corona-Zeit, Zunahme von Homeoffice, ist das einer der Gründe, die halt interne Events treiben.
Absolut. Es gibt ja viele Unternehmen, die ja auch, manche sind sogar fully virtual gegangen in internationalen Bereichen, aber viele Unternehmen, die auch die Anzahl der Arbeitsplätze nicht mehr nach der Anzahl der Mitarbeiter, sondern nach der geschätzten durchschnittlichen Anzahl, die Menschen zeitgleich im Büro verbringen. Und so ist in eigenen Räumlichkeiten gar nicht mehr möglich, dass theoretisch alle zusammenkommen. Mhm. Und das muss ich dann natürlich inszenieren. Mhm. Und das machen Unternehmen sehr intensiv, weil das natürlich die Möglichkeit ist, Menschen zusammenzuholen.
Ja, genau. Also eine Fußballmannschaft wächst auch nicht zusammen durch Zoom-Konferenzen. Man muss auch mal gemeinsam gekämpft haben auf dem Platz oder Erlebnisse, ne, die verbinden einen. Gibt es denn auch, das Ziel ist ja, dass das Erlebnis möglichst stark ist, emotional besetzt, begeistert. Hast du aber schon mal Events erlebt, die genau diese Qualitäten hatten, aber strategisch eine Nullnummer waren? Und dann die Frage, warum?
Ja, es ist tatsächlich, werden wir oft angefragt und kriegen dann eine Aufgabenstellung und dann stellen wir immer direkt die Frage, was ist denn der ECTA, der Event Call to Action? Also übersetzt, was sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Event tun? Und wenn sich dann der Kunde überlegt, okay, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Events sollen nach dem Event dieses oder jenes machen, dann taucht direkt die zweite Frage auf, warum machen die das denn nicht heute schon? Also was hält die ohne den Event davon gerade ab? Und dann stellt man auf einmal fest, wenn man da in die Tiefe reingeht, und da kommen wieder diese digitalen Doppelgänger, du merkst, das taucht bei mir gerade
auf. Da kommen wir auch später noch drauf zurück, wenn wir über KI sprechen und so. Ich wollte es nur nicht zu früh jetzt, weil sonst wird es zu komplex. Ich wollte jetzt erstmal so oben rein in das Thema sozusagen.
Genau, ich merke das gerade. Und da merkt man dann, wenn eine Zielsetzung kommt, die der Event nicht erfüllen kann, dass man dann ganz offen drüber nachdenken muss, ob es nicht vielleicht eine andere Maßnahme sinnvoller ist.
Da hast du mir mal eine Geschichte erzählt dazu.
Und da ging's. Ja, als Beispiel, genau, ich wollte ja nicht mehr digitale Doppelgänger sagen, das kommt ja zum Schluss. Genau. Aber da haben wir genauso eine, genau darüber sprachen wir, da haben wir ein Kunde kam auf uns zu und wollte gerne ein rundes Jubiläum des Unternehmens gerne groß feiern. 5000 Menschen weltweit einladen und diese in Deutschland zusammenholen. Und auf die Frage hin, was ist denn der Event Call to Action, war genau die Aufgabe, okay, die sollen mein Produkt nachher wählen. Das waren alle freie Handelsvertreter, also die vertraten mehrere Marken. Die sollten alle mein Produkt nachher wählen. Wenn sie von ihren Kunden eine Anfrage kriegen, wo mein Produkt passt, dann sollen die unseres, bevor sie eins der anderen Wettbewerber empfehlen, dem ihren Kunden vorschlagen. Und dann tauchte direkt unsere zweite Frage auf. Warum machen sie das nicht heute schon? Und dann war Stille im Raum und so eine richtige Antwort hatte man nicht darüber. Wir kommen bei den digitalen Doppelgängern jetzt gleich dazu, wie wir dann auf die Antwort gekommen sind. Aber die Antwort war ganz banal. Der Wettbewerb hatte oder unser Kunde hatte die Sprachen Englisch, Deutsch, Chinesisch für alle Unterlagen, für alle Tutorials, Videos, alle Sales Collaterals. Der Wettbewerb hatte über 30 Sprachen. Und sobald also bei einem der freien Handelsvertreter eine Anfrage in einer Sprache außerhalb Englisch, Deutsch, Chinesisch eintraf, haben die einfach Material von einem Wettbewerber weitergeleitet. Und damit war diese Aufgabe durch simples Übersetzen der Sales Collaterals viel einfacher, viel preiswerter lösbar, als alle Menschen zu einem Event einzuladen.
Also du hast sie wegberaten von deinem Produkt. Das ist ja, erstmal sehr seriös, also sehr lobenswert. Aber ich finde, als du mir das erzählt hast, das hat auch bei mir sofort geklingelt. Weil das ist ja ein Prinzip der Verhaltensökonomie. Das ist die 3B-Regel, die genauso vorgeht. Also ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, die kanntest du nicht, aber genau, du hast sie sozusagen neu erfunden aus deinem Bereich. Und zwar erstmal Behavior definieren. Was sollen die Leute fühlen, tun, denken? Was ist das Behavior, was wir eigentlich wollen? Und danach geht man hin und schaut, was sind die Benefits, also was die Leute motiviert, das zu tun. So, und dann hat man das identifiziert. Und was die meisten vergessen, ist genau diese Frage zu stellen, was sind die Barrieren, die Barriers, die dieses Verhalten verhindern? Und häufig ist der größere Hebel, einfach Barriers abzubauen, Friktion abbauen, das Verhalten wahrscheinlicher machen. Weil am Schluss ist ja Marketing und Markenführung auch einfach ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Das heißt, im Moment des Bedarfs die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Leute in der von uns gewünschten Weise sich verhalten. Und das ist ein tolles Beispiel aus Real Life, wie die 3B-Regel funktioniert.
Absolut. Und genau diese Frage muss ich mir natürlich stellen, je nachdem auch, wo der Kunde in der Customer Journey sich befindet. Und da hat natürlich auch jede Disziplin ihre Daseinsberechtigung. Und wenn ich erstmal nur die Marke bekannt machen möchte, ganz oben am Funnel, dann macht es auch mehr Sinn, das digital oder über andere Maßnahmen zu machen. Aber wenn ich kurz vor der Kaufentscheidung bin, dann macht es schon Sinn, die Menschen einmal persönlich einzuladen und dann in einem geschützten Raum sie nochmal diesen letzten Schritt zur Kaufentscheidung zu führen.
Im B2B-Bereich ist das sicherlich, ganz sicher so. Aber das, was du gerade sagst, man kann natürlich auch im Funnel oben ansetzen mit Events, aber dann ist die Event-Definition ein bisschen anders. Also Felix Baumgärtner springt aus dem All für 50 Millionen, würde ich auch als Event definieren.
Absolut.
Und dann wird das digital verlängert und dann gucken da Milliarden Menschen zu und plötzlich ist Red Bull bekannt in Ländern, die vorher noch nie von Red Bull gehört haben. Aber was hat denn der da auf dem Helm? Rote Bullen, die irgendwie sich gegenseitig die Köpfe ein... Ja, und wenn dann das Produkt auf den Markt kommt. Also ich glaube, dass Events pauschal, glaube ich, überall im Funnel irgendeine Funktion haben können. Aber du hast natürlich recht, gerade im B2B-Bereich ist es, glaube ich, sehr stark zur auch Verdichtung von Beziehungen, ne? Und dann eben auch diese positive Handlungstendenz aufzubauen. Jetzt haben wir ja schon gesehen, Events können ja unglaublich viele Aufgaben erfüllen. Aber gibt es für dich destilliert Qualitätsfaktoren? Was macht denn ein strategisch legitimer, wirksamer Event aus? Kannst du da so ein Muster erkennen oder müsste man vielleicht verschiedene Arten von Events da auseinanderpflücken?
Genau, das muss ich, und da kommen wir direkt wieder auf die, also erstmal ein strategisch erfolgreicher Event macht erstmal aus, dass der Event eine Zielsetzung hat. Mhm. Und das hört sich relativ banal an. Wir spüren aber öfters, dass Events gemacht werden, weil es einen Anlass gibt und keine Zielsetzung.
Wie das also, Jubiläum, was du gesagt hast.
Das Jubiläum, die Messe oder Ähnliches. Ja. Und wenn ich dann eine Zielsetzung definiere und damit es runterbreche und damit natürlich auch einen klaren Return on Invest darstellbar und umsetzbar habe und dann auch die Frage bei allem, was ich mache, hilft mir das Einzelne für die Zielsetzung. Und dann bekomme ich ein total wertvolles Instrument, was interessanterweise auch umgekehrt, das wurde uns erstmal bewusst, dann auch wieder so eine Taktgeberrolle für gesamte Unternehmen darstellen kann. Also wenn ich eingeladen habe zur Führungskräftetagung, dann wird spätestens da natürlich die Strategie auch fertig sein, wenn sie da vorgestellt werden wird. Und damit bekommen Events interessanterweise auch gerade nach innen rein eine Taktgeberrolle, die man nicht unterschätzen kann.
Ja, genau. Sie fokussieren ja dann auch Energie. Also erstmal schon vom Termin her. Das heißt, wir wissen, Richtig. Dann muss es passiert sein. Und dann sind sie auch in der Lage, etwas, was vorher abstrakt ist, vielleicht nur in PowerPoints existiert, dann plötzlich erlebbar zu machen. Das heißt, die meinen das ja wirklich ernst. Also das, was ich hier erlebe, bestätigt das, was ich vorher so vielleicht an der Kaffeetheke oder in irgendwelchen Präsentationen immer gehört habe.
Das unterscheidet auch Eventkommunikation von vielen anderen Disziplinen. Wir sprachen es eben zu Beginn an, ein Event hat immer einen definierten Zeitpunkt. Mhm. Und bei diesem definierten Zeitpunkt ist alles fertig. Und da gibt es gar keine Option. Weil wenn die Gäste vor der Tür stehen, dann gehen die Türen auf und die Veranstaltung beginnt. Und das merkt man gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, wo das jetzt gar nicht so wichtig ist, dass die Sachen zeitgleich oder zu welcher Uhrzeit die fertig sind. Und das merkt man bei uns in sehr, sehr vielen Bereichen, dass das sehr, sehr Deadline-getrieben ist.
Also man könnte Events auch als Teambuilding-Maßnahme begreifen, ne? Das heißt, die Leute müssen sich ja abstimmen. Sie müssen in Kommunikation kommen. Sie müssen sich gegenseitig, auch derjenige, der die Verantwortung hat, muss sagen, was er von den anderen erwartet. Was ist deren Beitrag? Warum ist das der Beitrag? Also das finde ich einen interessanten Aspekt. Und nach innen strahlt das ja auch, selbst wenn ein externer Event ist, strahlt das ja auch nach innen. Es verdichtet dann auch das Markenversprechen, weil man ist gezwungen, darüber nachzudenken, okay, wie machen wir denn dieses Versprechen dort spürbar, erlebbar. Das ist schon mal etwas, was unsere Hörer jetzt mitnehmen können. Und ich möchte noch eins hinzufügen. Aus der Erfahrung heraus, Messe-Events, ja, also Messeauftritte, die leiden ja teilweise genau an der Krankheit, die du gerade beschrieben hast. Ja, wir sind dann da auf der Messe. Was sind denn eure Messeziele? Was ist denn genau das, was wir jetzt auf dieser Messe erreichen wollen, in den Köpfen unserer Zielgruppe? Und wenn man das definiert, dann kommt was ganz anderes dabei raus, sowohl vom Standdesign als auch von den Messeergebnissen. Alle sind darauf fokussiert, als zu sagen, ja, wir haben jetzt 400 Quadratmeter und wir sind auf der, weiß nicht, wie heißt die, Interclo noch, die ISH, und verkaufen da unsere neue oder zeigen unsere neue Technologie. Es ist also aus der Ich-Perspektive heraus gedacht. Und das, was du beschrieben hast, ist aus der Zielgruppenperspektive, was soll, nachdem die Leute bei uns am Stand waren, in deren Köpfen passiert sein?
Das ist eine ganz wichtige Aufgabenstellung, auch nicht zu viel zu erwarten und sich auf ein Hauptziel zu einigen. Weil gerade bei Veranstaltungen, wo man dann die Top-Kunden davor sitzen hat, da möchte ja natürlich jede Abteilung und jeder nochmal irgendeinen Input dann zu liefern, möglichst auch vorne von der Bühne mit einer Präsentation. Und sich dann wirklich immer wieder die Frage zu stellen, hilft das, unser Ziel zu erreichen? Und sind Menschen überhaupt dementsprechend aufnahmefähig?
Ja, mit welcher Erwartungshaltung kommen Sie da hin? Wie event-erfahren sind die Menschen auch, ne? Also man kann auch mit Events, glaube ich, auch Leute leicht überfordern oder eben unterfordern im Sinne von enttäuschen. Also bestimmte Zielgruppen, ich erinnere mich da an einen Kunden aus dem Fashion-Bereich, der hatte als Zielgruppe Journalisten aus dem Modebereich. Und das ist wahrscheinlich die verwöhnteste Event-Zielgruppe, die man sich vorstellen kann. Die sind daran gewöhnt, zur Berlin Fashion Week, in Paris, in New York, zu den Rooftop-Bar-Events, wo es nur glitzert und alles Luxus ist. Wenn man die flashen will, ist das was ganz anderes, als wenn man ein Event für einen Zahntechnikhersteller, der medizinisch-technische Assistentinnen, die normalerweise nie auf Events kommen, die Chefs werden nur eingeladen, also früher ne, die Zahnärzte, und der kam nämlich damals auf den Gedanken, lass uns doch einfach mal die medizinisch-technischen Assistenten einladen und die begeistern. Und da hatten sie in der ersten Durchführung auch dann aus so einer Eventlogik raus, da lassen wir es richtig krachen, und haben festgestellt, dass die ganz verschüchtert waren, die fühlten sich überhaupt nicht wohl, das war kein guter Event für diese Zielgruppe. Und dann haben sie es ein bisschen rustikaler gestaltet in der nächsten Runde und plötzlich war die Begeisterung ganz groß. Also da ist auch wieder diese, was du beschrieben hast, diese Umkehrwahrnehmung ist das Entscheidende. Ne? Was die Reize, die wir da bieten, auf was für eine Resonanz stoßen die? Ja, klasse. Mhm. Dann würde ich gerne, jetzt gibt es ja da ein Riesenspektrum, wie du schon aufgemacht hast. Ihr macht Events mit 5000 Leuten weltweit in Barcelona, was weiß ich. Und dann gibt es auch ganz kleine Events. Also wie differenziert man, ob man die Aufgabenstellung eigentlich mit einer Reihe von kleinen Events löst oder den Big Bang oder den Felix Baumgärtner-Sprung als Event nimmt? Habt ihr da auch ein mentales Modell, wie ihr mit Kunden das reflektiert?
Es beginnt genau mit der Zielsetzung. Und wenn ich dort etwas erreichen möchte, kann, und den Trend erkennt man gerade dran, dass ich ja meine Zielgruppe auch dazu bekommen muss, zu dem Event zu kommen. Und das stellen wir gerade fest, Menschen zu einem Event in die USA zu bewegen, ist gerade gar nicht so einfach. Umgekehrt merken wir, dass gerade dezentrale Formate besser laufen. Früher hat man weltweite Konferenzen gemacht und die dann von Nordamerika, Europa, Asien um die Welt geschickt. Und heute mache ich 3 parallel laufende Events jeweils für die Kontinente und hole dort die Menschen zusammen.
Aber dann mehrmals auf dem gleichen Kontinent, also nicht den großen Big Bang, habe ich das richtig verstanden?
Ja, unterschiedlich. Jemals wieder, was ich erreichen möchte. Mhm. Und manchmal gibt es Dinge, die einer Tech-Company, da auch wieder raus aus der Zielgruppe gehört, die hatten alle ein sehr, sehr großes Interesse, den Vorsitzenden einmal live zu erleben, weil der natürlich auch einen sehr, sehr großen Eindruck vermittelt. Das lässt sich einfach nicht, den jetzt 120 Tage durch die Welt zu schicken, um auf kleineren Bühnen eine Produkteinführung zu machen. Das funktioniert nicht. Da hat er noch ein paar andere Sachen zu tun. Und wenn das aber der Hauptwunsch der Zielgruppe war, in dem Bereich, dann merkt man, okay, dann mache ich es dezentral und ich konzentriere mich dann auf 3 große Events, wo ich genau diese Möglichkeit habe. Mhm. Aber wenn das Zielsetzung dann ist, dass die lokalen Vertriebsverantwortlichen in den direkten Kontakt mit ihren Kunden kommen, das ist dann schwierig bei einem 5.500 Menschen Event. Das schaffe ich dann eher durch eine regionale Veranstaltung, die im Format kleiner ist, entspannter in dem Bereich und wo ich dann natürlich auch die potenzielle Kundenanzahl je Vertriebsmitarbeiter in einem sehr viel besserem Verhältnis sehen kann.
Ja, das macht total Sinn. Wobei, da gibt es ja Politiker im osteuropäischen Raum, die das lösen mit Doppelgängern. Ne? Die tauchen dann öfter auf und haben Doppelgänger. Aber das ist eine andere Art, damit umzugehen. Ja, spannend. Wo aus dieser Erfahrung, du machst das 30 Jahre, ne? Hast du mal gezählt, ja, über wie viele Events du schon nachgedacht hast?
Die Frage taucht tatsächlich immer wieder auf, aber wir haben einzelne Kunden, für die tatsächlich ihr gesamtes Event-Business an uns ausgesourced haben, für die wir über 1.000 Events im Jahr machen. Also das werden schon einige sein.
Okay. Für unsere Hörer da draußen, wenn du aus dieser Beobachtung reflektierst, wo verschenken Unternehmen heute eigentlich immer noch das größte Potenzial im Bereich Event? Also ich möchte mal auf die, meistens lernt man, man lernt ja immer, was super läuft, aber manchmal lernt man auch darüber, was halt falsch gemacht wird und dahinter steckt ein Erfolgsrezept. Also deshalb mal so umgekehrt gefragt, wo wird am meisten Potenzial verschenkt im Eventbereich?
Ich glaube, und da sind wir fast bei den spannendsten 5 Punkten, die einem gerade auffallen, aber ein Effekt, den wir spüren, man überfrachtet gerne Events inhaltlich. Aber wir haben festgestellt, und da gibt es auch verschiedene Studien, die das unterstützen, Menschen, die Events besuchen, profitieren von dem eher zufälligen Austausch mit Menschen der Marke und aber anderen Menschen überproportional mehr als von klassischer Frontalpräsentation. Und genau solche Serendipity-Momente zu schaffen und zu ermöglichen und dafür auch den Freiraum zuzulassen.
Also raus aus diesem Druck, es muss permanent knallen, hin zu, wir lassen auch mal Freiräume, wo Dinge passieren können zwischen den Menschen.
Richtig. Und die tatsächlich und den Mut haben, man hat tendenziell immer so eine Vermutung, ich habe da zu wenig. Menschen sind doch jetzt um die ganze Welt geflogen und sind 2 Tage bei uns. Und jetzt zeige ich denen nochmal alle Themen in dem Bereich. Und ich muss überlegen, welche Themen mache ich vielleicht doch lieber im Digitalen? Welche sind eher ein Thema für ein Webinar, anstelle, dass ich jetzt die wertvolle Zeit, die Menschen miteinander verbringen können, und in der sie sich auch austauschen können, damit zu verplempern, dass ich mir Software-Demos im Detail auf einer Großleinwand anschaue.
Das ist sehr, sehr gut. Das führt uns ja zu einem interessanten Punkt, den ich gerne mal jetzt eine Ebene höher, wir kommen gleich wieder auf die praktische Ebene runter, warum eben Events überhaupt wirken. Das hast du jetzt implizit angesprochen. Also was ist denn eigentlich der Wert, der da entsteht? Also und was ich jetzt gerade rausgehört habe, es ist nicht Wissensvermittlung. Ja, also das heißt, möglichst viel Fakten in die Köpfe reinblasen. Ja, sondern das, was du gerade beschrieben hast, ist Beziehung. Ne? Also das eine ist, ich habe da ein Beziehungserlebnis durch Zufall. Eventuell gar nicht mit dem Veranstalter, weil das ist ja auch noch interessant. Weil warum fahren alle nach Davos? Nicht nur, um den Herrn Schwab zu treffen.
Ja. Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr
der
da.
Der ist gar nicht mehr da, genau. Ja, ja, aber auch früher. Ne? Also das war ja eher sozusagen weil die Leute da hinkommen, sind die Leute da hingekommen. Das war, ne, so, und jetzt ist es so groß, man kann bestimmten Themen gar nicht hinfahren. Aber dann, da würde ich gerne mal mit dir drüber reflektieren. Also, das heißt, aus deiner Sicht, und ich würde das aus meiner Sicht so wahrnehmungspsychologisch, gibt es ja auch ein paar Erklärungen, aber einfach nur aus deiner Beobachtung. Also, warum wirken Events?
Events wirken, gerade wenn eine Marke es schafft, eine Plattform zu bilden, auf der eher diese doch tatsächlich eher zufälligen Begegnungen von Menschen nochmal einen positiven Wert rausnehmen. Das heißt, dass ich dann aus dieser Begegnung etwas für mich rausnehme, wo ich dann auch rückblickend merke, wow, das kann ich nutzen. Und das merkt man auch persönlich an sich. Und das finde ich immer so spannend, als wir uns bei der wissenschaftlichen Konferenz getroffen haben, dass ich da aus einem Gespräch Dinge mit rausnehme, die ich auf einmal in meinem Day-to-Day-Doing wie ja gar nicht gesteuert reinnehme und auf einmal merke, wo ich das her habe. Dass ich das aus dieser Interaktion von der Veranstaltung habe.
Hast du da ein paar Lieblingsbeispiele, über die du sprechen darfst, wo das besonders gut gelungen ist für Marken oder Kunden, wo du sagst, das war wirklich so in den 30 Jahren, das waren wirkliche Highlights. Das, also es ist, hast du vielleicht in der Qualität dann auch nur noch selten danach erlebt?
Ja, das sind natürlich auch immer so persönliche Momente.
Ja, mach, die man kann ruhig rausnimmt. Sehr persönlich, alles gut.
Genau. Nein, als Beispiel, wir haben für Versicherungsmakler eine Veranstaltung in Lissabon gemacht und hatten dort einen letzten Abend geplant, der dann eher aus Budgetgründen die Idee hatten, wir machen einen Open-Air-Abend auf einem schönen Platz und lassen dort dann die gesamten Restaurants um den Platz herum catern. Und lassen das dann einfach mit so einem lokalen Abend ausklingen. Dann hat die lokale Regierung gesagt, das ist toll, was ihr da vorhabt, könnt ihr machen, aber nur, wenn ihr es öffentlich macht, dass also jeder teilnehmen kann. Und da waren natürlich erstmal die Bedenken groß, Hilfe. Jetzt haben wir Menschen, eher deutsch sprechende Versicherungsmakler, die dann mit lokalen Menschen dieses Ortes zusammenkommen, die ja gar nichts miteinander zu tun haben. Und das drehte sich dann in eine Situation, wo Menschen sich begeistert austauschen, trotz aller Sprachbarrieren mit wildfremden anderen Menschen und spiegelten genau die Werte wider, die diese Versicherung ihren Kunden versprach. Und das war wirklich in
jedem Video. Was waren das für Werte?
Es war vor allen Dingen diese Nähe, diese Erreichbarkeit. Und das war ein Moment, das nachher in jedem Bildern sprang das einen daraus an.
Ja, und fällt das unter NDAs oder kannst du den Slogan?
Ich würde die in ungern
nennen. Okay, alles klar. Alles
gut, genau, gut. Aber die Bereiche, dass man, und das muss man auch sagen, ja, Stück weit ungeplant.
Ja,
eben
ja,
dieser
ja.
Serendipity-Moment, der dabei rauskam, dass man nachher Menschen Tränen in den Augen hatten, als sie sich die Videodokumentation angeschaut haben, wie man gemeinsam diesen Abend verbracht hat und dort genau das gelebt hat, wofür diese Marke steht.
Ah, das ist ja toll. Ich male das Bild mal aus. Also das heißt, es ist ein ganz normaler Stadtplatz gewesen, wahrscheinlich in einer schönen Stadt. Und drumherum waren alle Restaurants praktisch gebucht und machten das Catering. Und dort konnten dann also lokale Menschen einfach sozusagen in den Restaurants auch auftauchen.
Noch banaler, wir haben einfach Bierbänke und Biertische in die Mitte von dem Platz gestellt und dann haben die Restaurants immer...
Ach, die haben von außen, also die Restaurants, die an dem Platz waren, haben alle gecatert und haben gebracht.
Jedes Restaurant durfte, was sie durften bringen, was ihre Spezialität war und brachten das dann einfach so Family-Style zu den Tischen. Und da setzten sich dann halt immer mehr lokale Menschen zu und auf einmal war das eine komplett gemischte Gruppe und das war also
super.
Ein
tolles Beispiel.
Ein wirklich beeindruckender Moment.
Sehr schön. Hast du noch eins für uns? Das ist also ein wunderschönes Beispiel. Also das, ne, das inspiriert ja auch, wie man über Dinge nachdenken kann. Und da hat man den Mut, auch diesen Raum zu öffnen. Ne? Also die Entscheider haben gesagt, ja okay, dann machen wir das halt so.
Ein weiteres Beispiel, da darf ich auch drüber sprechen, das liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Wir haben einen neuen Lamborghini eingeführt und hatten dazu eine tolle Location gewählt, oben auf dem Ätna in Sizilien. Zwei Wochen vorher, vor dem Launch des neuen Fahrzeuges, merkte man, dass der Ätna, wie er ja in regelmäßigen Standpunkten auszubrechen drohte. Und wenige Tage vorher waren also tatsächlich, fing man an, dort Dörfer zu evakuieren. Und unser Kunde hat sehr bewusst gewählt, ich gebe zu, ob er das heute noch machen will, bin ich mir nicht sicher. Der dachte, Mensch, das passt genau auf die Positionierung des Autos, auf diesen ganz schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Und der war total begeistert. Und wir haben dann den Lounge direkt neben
Lavaströmen.
Genau. Und haben 600 Journalisten weltweit, die haben sich drum gerissen, dorthin zu kommen, weil sie neben dem tollen Produkt jetzt auch noch einen kopierenden Vulkan verfolgen.
Und hattet
konnten.
Ihr die Evakuierungshubschrauber auch direkt gebucht und auf ja, dem Rollfeld?
Das geht bis jetzt die Details. Das war tatsächlich etwas aufwendig. Wir hatten den gesamten Event ein zweites Mal am Standort in Festland Italien nochmal geplant, sodass wir hätten umswitchen können.
Okay, ja, super.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass das heute aus...
Aber toll, also auch wieder so ein Erlebnis, was man dann nicht reproduzieren kann, was den Wert dann eben ausmacht, ne, was wir besprochen haben. Ne? Alles Digitale lässt sich reproduzieren, planen, machen und Event ist halt live. Ja, da ist nichts mit Zurückspulen und nochmal in die Retusche oder ähnliches. Das waren ja jetzt zwei sehr schöne Beispiele, die super funktioniert haben. Magst du auch einen echten Fail vielleicht erzählen? Wo ist irgendwas richtig schief gegangen, wo man einen super Plan hatte? Alle haben sich abgeklatscht, haben gesagt, das wird der beste Event überhaupt. Und dann ist es anders gekommen.
Ja, ich möchte jetzt auch den Kunden nicht nennen.
Nee, brauchst du auch nicht. Da würde ich dich nicht zwingen. Aber bei der Stelle würde ich dich
auch. Wir hatten tatsächlich eine Situation mal, die war eine interne Mitarbeiterveranstaltung und große Veranstaltung. Und der CEO kam auf die Bühne zur kurzen emotionalen Einstimmungsrede und er begann und legte dann, wie sich nachher herausstellt, sehr ehrlich sein Manuskript weg und sagte, nee, ich kann das nicht machen jetzt. Wir haben ein Problem. Wir müssen in Kürze x Prozent der Belegschaft abbauen. Und was sehr ehrlich gemeint und so, und dann legte er sein Papier nach, aber das, deswegen kann ich euch das nicht anders sagen, legte seine Papiere runter und verließ die Bühne. Und wir standen da alle und aufgeregte Menschen kamen gelaufen, jetzt macht mal Musik oder sowas. Ja, das war jetzt schwer, den Restverlauf der Veranstaltung, die ja eine Dramaturgie hatte.
Da trifft euch keine Schuld, aber es ist trotzdem heftig. Da geht was richtig
den Bach
runter.
Der Mann, ich unterhielt mich dann auch nachher, der hat es einfach nur gut gemeint, dass er sagte, ich kann mich da jetzt nicht hinstellen und was vormachen.
Also da muss ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe eine Weile auch tatsächlich in so Change-Projekten eine Methode entwickelt, wo ich großen Mengen an Menschen, also nicht nur so wie bei der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft, einfach um irgendwas zu illustrieren, zu jonglieren, sondern ich habe so eine Methode entwickelt, wo ich bis zu 1000 Menschen gleichzeitig das Jonglieren beibringen kann. Hab das auch tatsächlich einmal getan. Das war tatsächlich ein Weltrekord in dem Moment mit 1200 Leuten. Und da war ein nicht ganz so groß, aber ein Event mit 300 Leuten für eine Investmentfirma. Und das war das allerletzte Mal, wo ich mich noch habe dazu überreden lassen, sowas zu moderieren und zu machen. Und das war an dem Tag, wo Lehman Brothers pleite gegangen ist. Und da habe ich Investmentbankern das Jonglieren beigebracht. Und während dieses Events, also während das Jonglieren, also das ging in verschiedenen Phasen, so erster Ball, zweiter Ball, dritter Ball, kam diese Nachricht und es ging ein Raunen durch den Saal. Und dann verbreitete sich diese Nachricht, dass Lehman Brothers pleite. Und es war der Beginn der Finanzkrise in dem Moment. Das kann man nicht planen, aber war auch unvergesslicher Moment. Da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Und zwar Gedächtnis. Am Schluss geht es ja bei Marke und Markenkraft immer um Gedächtnisspuren. Und da hat Damasio sehr stark die Rolle von Emotionen und Gedächtnis erforscht und den Begriff der somatischen Markern auch geprägt. Das heißt, wo der Körper eine Emotion körperlich spürt, verankert sich dadurch die Information. Das kann jeder gut nachvollziehen. Alle Hörer werden sich wahrscheinlich, oder die, die zumindest alt genug sind, werden sich daran erinnern, wo sie am 11. September 2001 waren, als die beiden Flugzeuge in die Twin Towers reingeflogen sind. Aber wo man am 10. September war und auch am 12. September, keine Ahnung, keine Erinnerung. Und das zeigt, wie mächtig diese somatischen Marker sind. Das heißt, wir sprechen hier über 25 Jahre Erinnerungsspuren. Und wenn man das positiv macht, also einen positiven somatischen Marker in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, auf dem Marktplatz, diese einzigartige Szene bei schönem Wetter in einer südeuropäischen Stadt mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen und Momente zu teilen, die, wo man dann 20 Jahre später noch dran denkt. Das ist also im Verhältnis zur Investition, wenn man das nur sozusagen, die Währung ist dann nicht Kontakt, sondern die Währung ist Tiefe der Gedächtnisspur. Und dann kommt man auf eine andere Betrachtung bei diesen Events. Also da würde man nicht zählen, wie viel man erreicht, sondern man erreicht die, die zählen und wie tief man sie berührt. Das mal, ohne dass du mir das souffliert hast, als Pitch, warum Eventkommunikation auch sich rechnet.
Und genau, wenn ich das dann eben wieder aufrufe, also genau dieses Muster wieder aktivieren kann, aus dem Moment, was ich erlebt habe, das hat eine enorme Kraft.
Ja. Du hast gerade das Wort Dramaturgie, ihr hattet eine vorbereitete Dramaturgie und so weiter. Gibt es eine Dramaturgie-Formel, so wie in der, ja, gibt es, nee, das ist einfach die Frage, gibt es eine Dramaturgie-Formel, wenn man sich grob daran entlanghangelt, was einen guten Event ausmacht und wenn man es gut macht, einen unvergesslichen Event?
Ja, aber auch in diesem Fall, eine Dramaturgieformel hängt immer von der Zielgruppe, von den Erwartungen und vor allen Dingen von der Zielsetzung ab. Und interessanterweise ist so die klassische Dramaturgie, ja, dass ich auf was aufbaue, irgendwie zu einem Klimax komme und das danach nochmal verfestige. Und da lernen wir gerade, jetzt springe ich wieder zu meinen digitalen Doppelgängern, dass Menschen heute, ich vermute durch Social Media getriggert, diesen Klimax-Effekt zu Beginn benötigen. Wenn ich das Gefühl habe, das dauert zu lange, bis ein Highlight kommt, dann bewerte ich für mich den Besuch eines Events von dem Aufwand, den ich selber dort reingesteckt habe, als Teilnehmer, als nicht so gut, als wenn ich bis zur ersten Kaffeepause schon den Wert von dem, was ich investiert habe, zurückbekomme.
Das ist spannend, ganz spannende Erkenntnis, weil das, also man spricht ja, aber das passt trotzdem auch zu dem, was wir aus der Forschung wissen. Es gibt ja immer das Erlebende selbst und das Erinnernde selbst. Ne? Kahneman hat das sehr schön in einem sehr guten TED-Talk, den ich nur empfehlen kann, sehr gut erläutert. Das heißt, wir messen nicht das durchschnittliche Erlebnis, sondern wir nehmen bestimmte Punkte als Orientierungspunkte. Und das ist immer der Peak und das Ende. Und da kommt diese Peak-End-Regel her. Und das, was dabei, was du jetzt gerade beschreibst, ist, dass du den ersten Peak früh setzt. Das färbt wiederum die weitere Wahrnehmung. Und das wurde auch gut erforscht im Bereich von Restaurants, dass wenn die Leute am Anfang beschenkt werden, also zum Beispiel mit einem kostenlosen Glas Wein, und dann man beobachtet, was passiert danach. Die Leute lachen mehr am Tisch, sie bestellen mehr, sie essen mehr, sie bewerten das Essen besser. Und das bestätigt genau das, was du gerade sagst. Das heißt, man hat einen Frame aufgemacht, der alle weiteren Erlebnisse danach färbt. Und das ist doch schon mal eine super Regel. Das heißt, alle da draußen, wenn ihr ein Event plant, macht einen Paukenschlag ganz am Anfang, dass jeder schon mal abhaken kann, okay, hat sich gelohnt, dass wir hinkommen. Und dann aus der Forschung, das würde ich jetzt bei dir nochmal fragen, ob du das bestätigen kannst aus der Praxis, mit einem Bang auch zu enden ist wichtig, weil aus diesen beiden Punkten generieren die Leute dann die Erfahrung. So, das sind zwei Erlebnisse, dazwischen sind ganz viele andere Erlebnisse und diese beiden sind die Fokuspunkte. Ist das so aus deiner Praxis?
Absolut. Ja? Und wenn wir in deinem Bild des Restaurantbesuchs bleiben, das wäre dann das Dessert, was eben dann auch nochmal einen ganz besonderen Punkt setzen muss. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Event nach vorne und nach hinten nicht ausfranst. Dass ich also klare Startzeiten habe und eine klare Endzeit. Und dass ich das trotz allen Wetter, Bahn oder anderen Unwägbarkeiten bei An- und Abreisen hinbekomme, das so zu planen, dass die Menschen tatsächlich dort sind.
Das macht Sinn. Und das passt ja zu dieser Regel von auch darstellenden Künstlern, die sagen, be good and leave. Ja? Nicht zu lange dann da bleiben. Ne? Also den Eindruck, den man geschafft hat, beeindrucke und dann raus. Ja? Dann lass die Leute danach sich dran erinnern. Ja, sehr gut. Da haben wir doch schon mal was Tolles rausgearbeitet. Dann würde ich jetzt ganz gerne dieses Thema, was du immer wieder auf der Zunge hast, ansprechen, nämlich die Zukunft. Also wie beeinflusst jetzt die aktuelle, dieser ganze Technologie, die Explosion der Technologie und der KI, wie beeinflusst das Event auch? Und erstmal, bevor du mir jetzt von den digitalen Doppelgängern was erzählst, ganz kurz, also wie nimmst du das selber wahr als Kommunikationsprofi? Was ist dein Blick auf KI und wie die Organisationen damit umgehen? Ich habe gerade eine Studie gelesen von CMOs, von McKinsey, 500 CMOs wurden gefragt und 94% von denen sagen ja, wir haben bisher eigentlich keine großen Vorteile von KI. Obwohl alle aktuell drüber sprechen. Das ist bei euch anders, das weiß ich. Aber wie siehst du das sonst?
Na, ich tatsächlich sehr technologiebegeistert bin und mit allen möglichen Systemen immer wieder teste, bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, was die Begeisterung und die Einsparung geht. Aber was ich feststelle, und das wird natürlich gerade sehr deutlich, wenn ich allein meine Lieblingsplattform LinkedIn nehme, da ist heute schon über 50% KI generiert. Die Artikel, die Bilder und durch diesen Wust, das macht echt keinen Spaß mehr. Wenn ich da durchtacke, das war früher, habe ich da richtig coole Informationen, die mich weitergebracht haben. Da habe ich was gelernt. Heute in diesem, ja, in diesem KI-Durchschnitt, im KI-Slop, da noch was zu finden, was mich wirklich interessiert, da glaube ich, werden wir, oder das ist einer der Gründe, warum in real life, wie es ja auch schön heute heißt, IRL, genau, das musste ich auch erst lernen, dass also das, was wir machen, jetzt in real life Marketing, IRL Marketing ist und nicht mehr Events, dass es tatsächlich immer mehr in unsere Richtung spielt. Plus, dass alle Menschen dann an ihrem Smartphone im Autopiloten unterwegs sind und damit im Grunde ferngesteuert sind und damit dieser Drang zum Analogen tatsächlich auch bei Digital Natives gerade immer stärker ausgeprägt wird. Dass ich, auch wenn ich das nutze und darauf gefesselt bin, es genieße, davon Pausen zu nehmen.
Sehr schön. Du hast damit etwas zum Ausdruck gebracht, was ich 2014 auf unseren Multisense-Foren, wo wir dem Thema multisensorisches Marketing eine Plattform gaben, habe ich das so formuliert: Je digitaler und flirrender die Welt wird, desto mehr sehnen sich die Menschen auch wieder nach realem Erleben. Und danach kam ein Buch raus, das ich auch übrigens empfehlen kann, Die Rache des Analogen. Und da untersucht ein Wissenschaftsjournalist sehr gut die ganzen Phänomene, warum es immer noch Schallplatten gibt und wieder mehr Schallplatten. Was steckt denn eigentlich dahinter psychologisch? Und das, was du gerade gesagt hast, das finde ich super. Das können wir ummünzen im Sinne von IRL oder live ist das neue Bio. Ja, da, weil es irgendetwas bedient, was die Menschen eben nicht nur, weil es gut ist, sondern weil es auch besser schmeckt. Ja, weil es irgendein Bedürfnis bedient, was besser ist. Und jetzt aber mal auf die Praxis wieder, deine Praxis zurück. Was verändert trotzdem diese KI-Entwicklung, die technologischen Entwicklungen, was verändert das in der Planung, Konzeption und Durchführung von KIs? Und jetzt darfst du über digitale Zwillinge sprechen.
Die kommen. Also natürlich im klassischen Eventbereich, wir sind ja in einem Projektmanagement-Geschäft, im sehr agilen, aber es ist, und da bieten uns natürlich alle zurzeit verfügbaren Tools, die hier Zeitersparnis bringen und einfach die Produktivität erhöhen, werden natürlich eingesetzt. Natürlich auch im Teilnehmerinnen-Erlebnis erleben wir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, individueller Dinge zu gestalten, die dann deutlich effektiver Ziele erreichen. Aber, und ich habe es ja, du merkst auch, wir beschäftigen uns seit 2 Jahren mit digitalen Doppelgängern und das ist auch das Thema, weswegen ich heute von Kunden allein heute wieder 2-mal angesprochen wurde, weil sie davon erfahren haben. Und vielleicht muss ich kurz ausholen.
Ja, erklär mal kurz, was das überhaupt ist.
Doppelgänger. Genau. Ja, vielleicht digitale Doppelgänger, wir kopieren die Zielgruppe des Events. Das heißt, wir kopieren die Teilnehmerinnen, die Teilnehmer des Events, erstellen dadurch KI-generierte Klone und haben die jetzt vor dem Event zur Verfügung, um uns mit diesen auszutauschen.
Da musst du jetzt erklären, wie ihr das macht. Also das heißt, wo kommen die Daten her? Also wie lernt die KI so zu antworten, wie dieser, ich sag mal jetzt, zum Beispiel die MTAs von diesem Medizintechnikanbieter, der will jetzt simulieren, wie kommt dieser Event bei diesen MTAs an?
Also was wir erstmal gemacht haben, wir haben im Grunde solche Verhaltensmodelle von Menschen in Live-Situationen gebaut. Und damit so ein 8-Layer-Modell, wo wir alle verfügbaren Dinge oder alle verfügbaren Daten, Studien, die von, sei es Motivationstreiber, psychologische Modelle, Eventverhaltensmodelle, so Hidden Dynamics-Modelle zusammengestellt haben, das dann mit unseren anonymisierten Daten zusammengetan haben und haben damit im Grunde so einen Core-Digital-Doppelgänger, der das Verhalten auf Events messen.
Also ähnlich wie eine Blickverlaufkamera. Da gibt es ja ganz viele auch Daten von Blickverlaufskameras. Habt ihr da sozusagen Grundlagenforschung, wie verhalten sich Menschen in großen Gruppen auf Events, auf Ereignissen? Den aktuellen Forschungsstand sozusagen habt ihr dann verdichtet und da reingepackt. Okay.
Verdichtet und natürlich mit den Chancen, die KI uns gibt, dieses dann ein selbstlebendes, sich adaptiv selber immer wieder befruchtendes System wird. Was dann noch fehlt, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wenn es um MTAs bei Zahnärzten geht, das wäre der nächste Kontext-Layer. Das heißt, wir würden uns angucken, wo ist diese Zielgruppe unterwegs, würden dann uns sämtliche verfügbaren Daten dieser Zielgruppe, zum Beispiel aus den sozialen Medien, wenn es kundeninterne Zielgruppen ist, Kunden stellen uns da ihre Slack-Teams, Diskussionsforen zur Verfügung, werten die anonymisiert aus und schaffen so einen Kontext-Layer, sodass wir das Verhalten einschätzen können von den Menschen, die eingeladen sind, in welchem Kontext die sich bewegen und werden dann natürlich mit so einem Kunden-Layer das Ganze nochmal abrunden, wo dann tatsächlich die Daten, die wir aus der Organisation des Kunden, um die Kultur möglichst super abzubinden. Und damit haben wir im Grunde was geschaffen, da kriege ich zwar immer Ärger, wenn ich das vergleiche, sowas, was wir früher kannten von Personas, nur mit dem Unterschied, dass wir Personas ja früher selber gesetzt haben, da hat man ja aufgeschrieben, was wir meinen, wie die sind. Mhm.
Fantasiebeschreibungen von Kunden.
Hm? Ja, genau.
Oder teilweise auch mit demografischen Daten unterlegt. Aber das, wenn ich da kurz drauf reflektieren darf, hat ja immer das Problem, dass die gleiche Person in zwei unterschiedlichen Kontexten sich ganz anders verhält. Und da sprach man dann früher von dem hybriden Konsumenten, der ja nicht loyal ist und so weiter. Man verstand nicht, wieso entscheiden sie denn einmal so und einmal so? Und heute weiß man ja, dass dieser Kontext einen wahnsinnigen Einfluss hat auf die kognitive und emotionale Verarbeitung der Situation und dementsprechend auch der Entscheidung.
Und der geniale Vorteil von diesen digitalen Doppelgängern im Event-Business ist jetzt, dass ich, bevor ich mit der Planung meines Events beginne, wenn wir wieder zurückspulen zu dem Beispiel, was wir eben hatten mit dem Jubiläum des Unternehmens, die ihre die Vertriebspartner dazu führen wollten, dass sie ihre Produkte favorisieren und verkaufen. Dass ich jetzt um dieses Obstacle, du hast es sehr schön diese Barrier genannt, um diese zu hinterfragen, stelle ich jetzt einfach die Frage den digitalen Zwillingen und sage mal, warum macht ihr das nicht heute schon?
Und da kam diese Erkenntnis raus.
Und da kam diese Erkenntnis
raus. Das ist ja irre.
Eine Frage, die ich natürlich auch durch Stichproben, aufwendigen, tiefen Interviews wahrscheinlich auch rausgefunden hätte, was nur natürlich deutlich kosten- und zeitintensiver gewesen wäre.
Und was war die Datenquelle dafür? Waren das Mitschnitte von Service Calls? Waren das Diskussionsrunden intern? Wie kam diese Information in die KI rein? Weißt du im Nachhinein?
Also es kam tatsächlich, haben wir alles, das geht, weil internationales Unternehmen, bis hin zu so Beurteilung von Google-Beurteilung, in dem Fall Glassdoor-Beurteilung, wie Mitarbeiter, und uns die gesamten internen Social-Media-Daten, und da spielten auch Kundendienst-Fragestellungen, die reinliefen, eine Rolle. Und aus den Daten zusammen kam diese Antwort.
Das ist ja super spannend. Sehr, sehr, sehr interessant. Weil das führt uns ja zu dem Punkt auch von Investitionssicherheit. Ne? Also ganz am Anfang, wie argumentiere ich dafür? Und dann kann man aus den Zielen heraus sagen, okay, wir wissen, dass da, in dem Fall eben ist Event nicht die Lösung. Ja, also wenn man dann das Ziel klar hat, dann kann man auch sagen, okay, inwiefern, was kann denn Event dazu beitragen? Und das ist ein proprietäres Modell von euch, das habt ihr gemacht.
Korrekt.
Aber wie das seid ihr, erzählst du mir kurz über die Genese, also wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, ich erkläre kurz, wie wir darauf gekommen sind. Ich komme ja aus einer Welt, wir sprachen das eben an, knapp 30 Jahre ist das her, da waren wir nennen das immer die erste Eventwelle. Das war die erste Eventwelle, war die No-Data-Wave. Da hatten wir keine Daten. Da haben wir einfach tolle Events gemacht und da war vielleicht so eine Zielsetzung, auf die Titelseite von den Lifestyle-Fashion-Magazins zu kommen oder in die Tagesschau. Und es wurde aber nichts gemessen. Und dann tauchte vor 15 Jahren so die Post-Data-Wave auf, die zweite Welle. Wir nennen die auch intern immer die KPI-Welle. Da haben wir uns tot gemessen von Gesichtserkennung, um Emotionen abzugleichen mit Wärmebildkameras, wo sich Menschen auf dem Messestand bewegen, bis zu allen Daten, die wir zur Verfügung haben. Und wir haben Terabytes und Terabytes an Daten generiert, aber die Aussagefähigkeit der Daten, die erst deswegen Post-Data-Wave nach dem Event zur Verfügung standen, waren nur bedingt hilfreich. Weil vor allen Dingen, also ganz offen muss man auch sagen, ganz vielen Kunden interessierte das dann nach dem Event nicht mehr, weil dann natürlich die Auswertung auch ein Aufwand. Und ich möchte natürlich ungern mehrere Millionen investiert haben, um dann nachher zu sehen, oh, hat ja doch nicht so funktioniert, hätten wir besser machen können. Und deswegen wurden diese Auswertungen kaum genutzt. Und man hatte im Grunde auf so einem Hygienelevel Abfragen gemacht. Hm. Hat das Essen geschmeckt? Was jetzt nichts mit dem ROI einer Veranstaltung zu tun hatte, genau. Aber es haben sich alle gefreut, aber, ne? wenn da...
Das ist dann wie eine Frage. Herr Dahms, würden Sie eigentlich gerne mehr für die Umwelt tun?
Genau.
Und nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich.
Genau.
Ja, genau. Oder dann die Abfrage eigentlich bei der ganz zentralen Zielgruppe. Vertriebsleiter wird gefragt. Und hast du gefallen? Ja, war super. Dann noch zwei, drei andere und dann wird es als Erfolg verkauft.
So, und ja, und dein Modell, das gefällt mir übrigens sehr gut mit dem Teambuilding von Eventproduktion, was ja auch stimmt. Und dann ist es ja auch in Form der Wertschätzung für alle Beteiligten, wenn es dann alle toll gefunden haben. Das hat nur nichts mit dem Return on Invest zu tun. Und deswegen spielten diese ganzen gesammelten Daten, also wir haben da Systeme, natürlich haben wir sehr konkrete Systeme, also wenn wir zum Beispiel eine Promotion machen und in der Promotion das Ziel ist, die Besucher der Promotion in das Einzelhandelsgeschäft zu bringen, dann kann man das machen. Das kann man ganz aufwendig machen mit dem Loggen von voll identischen Handyadressen oder man kann es ganz banal machen. Es gibt einen 15% Gutschein und wenn du mit dem dann nachher in dem Kundenoutlet auftauchst, weiß man, wo er den, sie den her hat und dann kriege ich den, kann ich das nachher bemessen. Aber diese Sachen waren kaum nutzbar. Gerade auch vor dem Hintergrund, kein Event ist genau wie der nächste. Und spätestens, wenn ich 1:1 ein Event nochmal mache, mit der gleichen Zielgruppe, dann ist dann ein Jahr oder manchmal zwei dazwischen. Und die Welt hat sich weitergedreht. Die Daten kannte ich kaum verwenden. Und deswegen hatten wir immer ein extremes Need dazu, zu sagen, wir müssen vorher sicherstellen, dass das, was wir uns vornehmen, auch nachher erreicht wird. Und dann sind wir über diese Personas, über die Möglichkeiten, die wir mit KI haben, tatsächlich vor 18 Monaten, knapp 2 Jahren jetzt, auf diese Idee gekommen und haben da seitdem ein 4-Personen-Team draufsitzen, die diese digitalen Doppelgänger immer weiter, bei uns heißt das nurturen, also füttert, um die weiterzuentwickeln. Und die Aussagefähigkeiten daraus, um im Vorfeld Entscheidungen zu treffen, ist immens.
Und was ja häufig als Kritik an digitalen Zwillingen geäußert wird, ja, die sind ja nicht 100% präzise, das sind ja verunreinigte Daten und so. Aber da muss man auch berücksichtigen, dass auch bei normaler Marktforschung auch verunreinigte Daten dabei sind. Die Leute werden müde, klicken einfach nur noch durch. Teilweise falsch gestellte, explizite Fragen, ne? Soziale Erwünschtheit färbt die Antworten. Also das Argument lasse ich da nicht 100% gelten. Ja?
Absolut.
Und wenn es ist, dass man das als weitere Perspektive auch an den Tisch bringt und dann nochmal überprüft, im schlimmsten, also nicht im schlimmsten Fall, aber einfach im Notfall dann auch nochmal kurz mit Fokusgruppen oder ne, in der Art. Also super spannender Ansatz. Ganz toll, um auch die Investition abzusichern, die danach folgt.
Absolut. Und die Uni Wuppertal hat da ja verschiedene Forschungsprojekte laufen, wo sie auch solche Sachen von digitalen Zwillingen abgefragt haben und stellen tatsächlich fest, dass ich dort Wahrscheinlichkeiten, die genauso nah an den Stichprobenergebnissen sind, nur natürlich, und jetzt sprichst du genau den Moment an, ohne irgendwelche Hierarchie-Bias, wir kennen es alle, ich bin der Negativ-Bias, ich bin 10-mal mehr verleitet, eine negative Beurteilung auf Google abzugeben als eine positive und 24 Stunden erreichbar, direkt zu 100% antwortet mir der digitale Zwilling und nicht im Promille-Bereich bei meiner Befragung.
Ja, toll. Super. Bevor wir sozusagen in die Verdichtung von all dem, was wir jetzt besprochen haben, damit wir noch so ein paar praktische Takeaways für die Hörer mitnehmen, will ich aber gerne noch über eine Sache sprechen, die du mir erzählt hast, die fand ich ganz toll. Und zwar, du hast eine eigene Kundenselektionsschema entwickelt. Und zwar beim Pitchen von oder beim Kontakt mit Eventkunden. Magst du uns die mal erklären? Weil die fand ich, als du sie mir das erste Mal erklärt hast, da habe ich so einen Wiedererkennungseffekt. Ich so, stimmt, das ist mir auch schon ganz oft passiert. Also, das ist super.
Wir unterscheiden tatsächlich bei uns auf Kundenseite und das hat jetzt ist keine Wertung, nur mit der Aufgabenstellung. Wir entscheiden zwischen dem Warumler, dem Wasler und dem Wieler. Und der Warumler, meistens Marketingvorstand oder den müssen wir überzeugen, warum wir jetzt Event machen. Der Wasler, den müssen wir überzeugen, der überlegt sich jetzt, welches Format, welche Maßnahme gemacht wird. Und der Wieler bekommt die Aufgabe, ein Format oder eine Maßnahme umzusetzen. Und wir haben festgestellt, da sprachen wir auch drüber, dass wenn ein Wieler die Aufgabe einer schnellen Umsetzung, zum Beispiel einer Roadshow hat, einer Trucktour, das ist so ein klassisches Beispiel bei uns, ein Kunde ruft uns an und sagt, ich brauche eine Trucktour durch Europa in 6 Wochen, könnt ihr mir helfen? Und wenn wir dann nicht sofort merken, das ist ein Wieler, der hat intern ist der gesamte Prozess durchgelaufen. Wir machen jetzt eine Trucktour und wir behandeln ihn wie ein Warumler und hinterfragen erstmal, was sind denn die Ziele und ist das überhaupt sinnvoll und vielleicht sollte man eher was ganz anderes machen, dann helfen wir nicht. Weil intern ist, das Budget ist freigegeben, es ist definiert und jetzt wird die Leistung daran gemessen, wie diese Traktur erfolgreich umgesetzt wird.
Im schlimmsten Fall irritieren wir ihn sogar. Das sind nicht die richtigen Partner. Was machen die denn das so kompliziert? Und das ist jetzt für alle da draußen, egal ob sie im Eventbereich tätig sind oder überhaupt intern oder extern, diese Motivstruktur, wie blickt jemand auf irgendein Thema, als erstes zu identifizieren, da finde ich dieses Triptychon von Warumler, Wieler und Wassler, ganz praktisch und einfach super. Das heißt, als allererstes muss ich mich fragen, aus welcher Perspektive guckt er da drauf? Und dann gebe ich ihm dann diese Argumente.
Sehr gut. Und das ist auch wichtig, wer fällt die Entscheidung für die Agentur? Hm. Weil das können alle 3 Ebenen sein. Hm. Und alle 3 Ebenen fällen für eine Agenturentscheidung aus anderen Motivationen. Hm.
Ja, klasse. Vielen Dank, dass du das noch erzählt hast. Sehr wertvoll. Dann lass uns einen Abschluss machen. Das ist ein super komplexes Thema. Wir könnten 3 Stunden darüber sprechen und deine ganzen Eventgeschichten, ich bin mir sicher, aus den 30 Jahren, du könntest abendfüllend von Dingen erzählen, was alles passiert ist. Und lass uns jetzt nochmal versuchen, 3 Dinge vielleicht mitzugeben, unbedingt beachten, dann 3 Dinge unbedingt vermeiden und dann hatte ich schon angekündigt, gibt es dann eine klassische Zusammenfassung mit der Bildschirmschonerfrage. Was möchtest du den Leuten da draußen auf den Bildschirm jeden Tag als Impuls mitgeben? Hangeln wir uns entlang. 3 Dinge, die
3 Dinge.
Von einem absoluten Event-Profi.
Genau, ob ich auf 3 Dinge komme. Und ich wiederhole Dinge, die wir eben schon angesprochen haben. Aber nenne es, setze einen Höhepunkt zu Beginn. Der Teilnehmer, die Teilnehmerin entscheidet bis zur ersten Kaffeepause, welche ob sich der Besuch des Events gelohnt hat. Und deswegen setze einen, das sind tatsächlich auch die Erfahrungen, die wir jetzt mit den digitalen Doppelgängern machen, setze einen Event zu bedienen. Dann das zweite, und das sind alles Punkte, ne? Die können wir positiv wie negativ verkaufen. Ich drehe sie mal alle positiv, okay. Dass man eben genau das Gegenteil vermeiden sollte. Wir sprachen es eben schon an Serendipity, ein Begriff, den ich ja auch erst lernen musste. Den lernte ich erst während Covid kennen als Begriff, eher dieses eher zufällige Zusammenkommen von Menschen auf einem Event. Und welche Kraft das hat. Und dass Menschen danach entscheiden, ob ein Besuch eines Events sich gelohnt hat oder nicht.
Sehr gut.
Und diese Serendipity-Option, die muss man geben. Also genau die Optionen sicherstellen, dass diese Serendipity-Momente passieren können.
Und das können wir auf die wertvollste Marke der Welt übertragen. Apple macht das hervorragend. Es gibt nie ein Manual, aber wir haben ganz viele kleine Serendipity-Effekte, wenn man Funktionen entdeckt. Dass ich zum Beispiel meine AirPods piepsen lassen kann, wenn ich die mal wieder verlegt habe. Ja, habe ich nirgendwo gelesen, nie erlebt. Und dann habe ich diese Funktion entdeckt. Und das ist, ich hatte 0 Erwartungshaltung und plötzlich ist es ein ganz freudiges Erlebnis. Und das übertragen auf Events sorgt dafür, dass die Menschen häufig solche Apple-Momente, würde ich sie dann taufen. Serendipity.
Ja, absolut. Absolut. Mhm. Apple-Momente, das finde ich einen schönen Begriff. Ja, dann, wir sprachen es eben schon an, auch Digital Natives lieben analog. Die Chance zu nutzen, es gibt immer mehr Konzerte. Coldplay fordert seine Besucher auf, das Smartphone zu Hause zu lassen. Wir lieben alle, natürlich gehen wir darauf aus, dass ich möglichst alles noch im Social Media Äther verbreite von dem Event. Aber Momente zu nutzen, wo Menschen im Hier und Jetzt den Event genießen und sich austauschen und nicht alles durch eine Linse im Smartphone sehen und das gezielt zu fördern, das funktioniert.
Ja, das ist, da brechen wir einen Stab für Live-Kommunikation und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die großen Digital-Player das auch vollkommen verstehen. Diese riesigen Entwicklerkonferenzen von Google. Wenn digital alles ersetzt, warum machen die das? Die setzen auch massiv auf Merch, also sozusagen die Haptik zu bedienen, dass die Leute das Bedürfnis haben, auch ein, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, auch ein Souvenir ja, mitzunehmen. Ne? Was also die, so wie wir 3 Wochen in Italien Urlaub gemacht haben, haben wir früher uns die kleine Muschel mitgenommen und die lag auf dem Regal. Und jedes Mal, wenn ich die Muschel gesehen habe, dann entwickelt sich daraus die Erinnerung an diese sehr komplexe und tiefe Erfahrung. Und dann sind wir bei Marcel Proust und seinen sensorischen Signalen, den Proust-Effekt, dass ein kleiner Duft oder eine Haptik, eine Berührung oder ein Objekt eine sehr komplexe, große Erfahrung wieder lebendig werden lassen kann. Also lasst die Leute mit etwas auch nach Hause gehen. Das kann dann auch der Peak-End-Effekt sein. Also beschenkt zu werden ist ja immer ist etwas sehr Emotionales, sehr Wertvolles. Und dann hat man es gut verankert. Und auch die neuen Generationen, die sind auch an die Rache des Analogen sozusagen. Das ist teilweise auch jetzt der neue Flex. An einem bestimmten Punkt war digital, ich bin voll digital, das war ein Statussymbol. Und heute ist teilweise dieses Offline-Sein das Statussymbol.
Passt. Absolut, super. Absolut. Und da kommen wir direkt zu dem nächsten Trend, den ich mitnehme, den wir auch durch unsere digitalen Doppelgänger gerade gespiegelt bekommen haben. Während es ja früher, dass gerade bei großen Konferenzen die Möglichkeit gab, dass ich mir aus tausenden verschiedenen Tracks mein eigenes Programm zusammenstellen kann, dass Menschen heute eher auf das Kuratieren von jemandem hoffen, dass jetzt jemand für mich auswählt, was die richtig coolen Sachen sind, die ich gesehen haben muss. Und ich sehe das auch in anderen Bereichen, da bin ich mir sogar sicher, auch wenn das gar nicht so unser Thema ist, dass das eine der Punkte ist, wie auch einige Zeitungen wieder ein Revival erleben können, dadurch, dass es einen Wert hat, dass sich jemand für mich die Mühe gemacht hat, alles zusammenzutragen, durchzugehen, was da alles in diesem weißen Rauschen war und damit für mich die wichtigsten Punkte rausgesucht hat. Und dass das ein echter Mensch und kein KI-Agent war. Und dem zu vertrauen, dass die besten Sachen auf der Hauptbühne stattfinden.
Was da drin steckt, ist, dass man sich auch trauen sollte, die aus der Haltung der Marke heraus diese Programme zu kuratieren. Das heißt also, wir haben hier etwas anzubieten und das kuratierte Programm ist ein Service den Leuten gegenüber und dann parallele Tracks laufen zu lassen, teilweise überfordert dann die Menschen, ähnlich wie bei MyMüsli. MyMüsli war ja ursprünglich als Geschäftsidee, dass jeder sein perfektes Müsli zusammenschraubt und da hat man 1,6 Billionen Möglichkeiten und am Schluss verkaufen sich die Top 10 Sorten. 90% des Umsatzes wird dann mit den Top 10 Sorten gemacht und die werden dann auch nicht mehr online gekauft, sondern stehen bei Rewe im Regal. Und das widerspricht ja der lange Zeit geglaubten, wir können technologisch so viele Möglichkeiten aufmachen und die Menschen werden das schätzen. Und was du gerade erzählt hast, ist, dass die Menschen es schätzen, wenn jemand mit Expertise, gutem Geschmack und Urteilskraft Dinge kuratiert für sie. Das ist doch ein klarer Impuls. Traut euch, ja, aus eurer Kompetenz heraus. Super.
Ich habe ein letztes. Ich nenne es den Eiffelturm-Effekt. Mhm. Der Eiffelturm-Effekt kommt daher aus dem klassischen Fall im Event-Design, in der Event-Kreation. Wenn wir ein Event in Paris machen, dann ist eine der ersten naheliegendsten Ideen, dass wir irgendwie den Eiffelturm einbinden. Ob als Bild in der Einladungskarte, als ob auf Vorbeifahren, selber dort den Event hinten auf der Leinwand, egal. Und da ist dann ein Reflex, gerade bei Event-Kreativen, zu sagen, oh nee, das ist so offensichtlich, lass uns mal was Kreativeres überlegen. Und dann haben wir in dem Austausch mit den digitalen Doppelgängern gemerkt, wenn ich ein Event in Paris mache und den Eiffelturm nicht zeige, dass mir was fehlt. Und das kann ich weiter, wie die Freiheitsstatue in New York für internationale Gruppen oder ähnliches. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man manchmal diese offensichtlichen Dinge müssen nicht immer schlecht sein.
Das können wir super aus der Markenkraft und Markenführungsperspektive reflektieren. Distinctive Brand Assets. Wer sie nicht nutzt, ist dumm. Und wenn ich die Marke Paris nutze, um als Ort für die Vorstellung meiner neuen Unterwäschekollektion oder einem neuen Luxusprodukt etc., wenn ich diese Marke Paris nutze, dann sollte ich vielleicht auch die Distinctive Brand Assets der Marke nutzen. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich irgendeine unbekannte kleine Designerstraße, die vielleicht auch ganz toll ist und der Kreative nur kennt, zeigen, sondern das, was du gesagt hast, ja, ich hatte kürzlich eine Folge mit Uli Appelbaum, die hieß Don't forget your fucking brand assets. Ja, weil viele sind sozusagen, haben vergessen, wie wertvoll das ist, den Menschen auch diese klaren Signale zu geben. Ja, toller letzter Punkt, super. Also sozusagen Kreativität, immer wieder vom Ziel her zu denken und die Signale auch dementsprechend zu bewerten, dass die Leute in Sekundenbruchteilen kapieren, ach, das passiert in Paris. Und alles, was damit verbunden ist, auch alle Filme, die man gesehen hat mit Paris, alle Erwartungen, die man mit Paris hat, werden durch dieses eine Signal aktiviert. Super, toller letzter Punkt, klasse. Dann kommen wir zu dem Punkt, was würdest du den Menschen als Impuls mitgeben auf einem Bildschirmschoner oder morgens auf dem Handy?
Interessant, wir hatten tatsächlich, ich sprach ja darüber, so einen Bildschirmschoner früher und wir konnten die zentral in der gesamten, in unserem gesamten Headquarter bespielen. Ich würde mitgeben, natürlich macht mehr Events, denn darüber freuen sich Menschen und Marken. Aber ein Punkt, der uns intern begleitet, ist Freiheit aushalten. Das würde ich draufschreiben.
Super. Freiheit aushalten. Ganz toll. Werde ich direkt bei mir jetzt kurz mal einprogrammieren. Freiheit aushalten. Kolja, vielen, vielen Dank. Es war ein super Gespräch. Toll auch, wie klar du die Dinge erläuterst. Es war sehr, sehr angenehm. Wir haben über Leuchtturmerlebnisse, ROI, Technologie und ganz viele Dinge gesprochen. Aber eigentlich geht es ja um Begegnung. Ja? Und auch wenn das hier jetzt kein klassisches Live-Event war, wir sind uns zum Glück schon mal live begegnet. Es war wirklich, hatte Energie und hatte ganz viele Aha-Momente, die hängen bleiben. Und vielen, vielen Dank für diesen Mini-Event hier zwischen uns in diesem Podcast. Und ich hoffe, dass alle da draußen möglichst viel davon profitiert haben.
Vielen Dank für die Einladung, Olaf. Hat großen Spaß gemacht.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.